Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Podcast für alle, die sich das Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus zu Herzen nehmen. Hier lernst du wertvolle Tipps und Erfahrungen, die du in deinem Leben praktisch anwenden kannst. Mein Name ist Thomas Brandon Kovac, auch bekannt als Thomas der Sparkojote. Ich bin Unternehmer und führe den größten Schweizer Finanz-YouTube-Kanal und Finanzblog sparkojote.ch. In den letzten Jahren sind ETFs wirklich extrem beliebt geworden. Auch in der Schweiz gibt es eine starke Zunahme an Beliebtheit durch Sparpläne, durch Neobroker und Co. Sie gelten als einfache und kostengünstige Methode, um breit und langfristig Vermögen aufzubauen. Doch es gibt auch immer wieder kritische Stimmen und tatsächlich auch meiner Meinung nach faire Kritikpunkte, die bei ETFs definitiv nicht aus Acht gelassen werden sollten. Heute beleuchten wir diese potenziellen Risiken oder auch Fallstricke, die eben im Zusammenhang mit ETF-Investitionen verbunden sind. Bleibt also auf jeden Fall dran. Ich habe das ganze Video in 10 Punkte aufgeteilt. Wir werden uns diese 10 Kritikpunkte anschauen und anschließend auch einige reale Beispiele aus der Geschichte gemeinsam anschauen, was passiert hätte können und was auch tatsächlich mit ETFs passiert ist und wie man wie ETFs tatsächlich unter ihrem Buchwert auch gehandelt worden sind. Das heißt, dass die Aktien, die drin sind, mehr wert gewesen sind als der ETF selber. Das sind alles sehr, sehr, sehr wilde Sachen, wo ihr vielleicht gar noch nicht so Bescheid wisst, wenn ihr die letzten ein, zwei Jahre dazugekommen seid in diesem ganzen Thema. Bleibt also auf jeden Fall dran. Punkt Nummer 1 von 10. Überbewertung durch dummes Geld.
ETF sind dummes Geld. Muss man so sagen, es ist dummes Geld.
Ja, der Vorwurf lautet, dass ETF-Investoren dem Markt blind folgen, ohne die zugrunde liegenden fundamentalen Werte zu analysieren. Und das könnte natürlich zu einer Marktüberbewertung führen langfristig. Das merkt man vor allem dann, wenn nur gekauft wird, ohne irgendwie zu schauen, hat das überhaupt irgendeinen Sinn? Oder im Vanguard FTSE All World ein gutes Beispiel auch. Da sind zwar 4000 Unternehmen drin, da sind nicht nur die guten Unternehmen drin, sondern auch ganz, ganz viele schlechte Unternehmen, die eigentlich gar keine Investition wert sind. Die würde man nicht mal mit Samthandschuhen anschauen, wenn man in Einzelaktien investieren würde und deshalb eben diese Überbewertung tatsächlich zustande kommen könnte. Das vor allem eben mit dem zunehmenden Investitionsvolumen, das durch ETFs an die Börse indirekt fließt, sei das jetzt durch einen Vanguard oder auch ein iShares, BlackRock ETF und was es da nicht alles für Anbieter gibt, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten sicherlich auch größer werden und auch immer mehr Capital Under Management ansammeln. Punkt 2, Marktrendite versus den Markt schlagen, eine Illusion. Ja, ETFs versprechen hier tatsächlich eben die Marktrendite mitzunehmen, einen Markt damit zu schlagen, eher schwieriger. Doch in einem überbewerteten Markt, und da kommen wir nachher auch gegen den zweiten Teil des Videos zu realen Beispielen dazu, kann halt ein ETF eben doch schon starke Verluste einbüßen. Dafür muss man wirklich nur den Vanguard FTSE All World über die letzten Jahre anschauen. Klar hat der langfristig Rendite gemacht, aber in kurzfristigen Momenten kann der auch massiv einbrechen, wie auch während 2020, während der ganzen Pandemie und Co. Das heißt, nur weil ihr in den ETF investiert, seid ihr nicht vor Volatilität geschützt. Auch ein ETF, auch ein Welt-ETF kann sehr volatil sein. Ja, er kann auch mal starke Verluste fahren und viele wiegen sich so in den Schutz, hey, ich habe einen Welt-ETF, das ist super safe, da bin ich super gut drin. Ja, langfristig mag das richtig sein, aber kurzfristig gibt es halt eben diese Volatilität, die man nicht unterschätzen darf. Das gleiche gilt auch, wenn man in einen S&P 500 ETF oder sonst irgendwas investiert, der große Märkte oder viele Unternehmen abbildet. Das versteckte Risiko durch Diversifikation ist der nächste Punkt. Die breite Streuung von ETFs suggeriert nämlich diese Sicherheit und im Fall einer Marktkorrektur sind eben diese ETFs volatil. Und das ist eben einer der wichtigen Punkte, den man sich hinter die Ohren schreiben sollte. Nur weil ihr in ETFs investiert, heißt das nicht, dass das Vermögen nur raufgeht, sondern wenn ihr Worst-Case-Szenario Anfang 2020 all-in gegangen seid und dann die Pandemie gekommen ist, habt ihr unter Umständen 20%, 30%, 40% sogar mit einem Welt-ETF an Verlust gemacht, kurzfristig. Habt ihr dann aber 3, 4 Jahre gehalten und langfristig nachgekauft, seid ihr wieder ordentlich im Plus. Und das gehört halt eben dazu beim Investieren und das ist auch völlig normal. Der Kalida-Pyjama ist endlich hier und wir werden ihn öffnen. Dieses Jahr gab es nämlich einen 100-Franken-Gutschein, wenn man sich das Ganze über die 20 Aktien eingetragen hat und sich dann eben diesen Gutschein gegönnt hat. Und da konnte man dann halt wirklich über den Online-Shop die Pyjamas sich selber aussuchen. Und wenn man gewieft gewesen ist und sich die Aktionspreise angeschaut hat, hat man sich sogar zwei Pyjamas gönnen können. Ich habe hier nämlich so einen, ja, blauen Pyjama. Das ist richtig gemütlich an der Stelle. Und auf der anderen Seite habe ich nämlich auch diesen schwarzen Pyjama. Nightwear Comfort Fit. Den finde ich übrigens richtig, richtig stark. Der ist so schwarz, dunkelblau. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und für die, die es eben nicht wissen, es braucht einfach 20 Kalida-Namensaktien, die eingetragen sind. Ich habe die selber über Swissquote. Und ja, freue mich jedes Jahr über diese tollen Pyjamas hier.
Punkt 4. Der Pflegeaufwand und die verborgenen Kosten. Trotz eben dieser Annahme von diesem passiven Investieren durch ETFs, erfordern ETFs zu einem gewissen Grad in Anführungsstrichen eine Art aktives Management, alleine schon nur um das Rebalancing durchzuführen. Das ist ja letztendlich, ob das automatisiert passiert, ist es trotzdem noch irgendwo irgendwie ein Mensch dahinter, der letzten Endes das Ganze dann absegnet und hey, das wird so gemacht. Klar wird vieles heutzutage digitalisiert, digital gemacht, aber nichtsdestotrotz hast du immer noch irgendwo einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen, die das dann trotzdem nochmal so supervised. Und diese Kosten sind zum Beispiel unter anderem der TER, die Total Expense Ratio, die ihr haben könnt. Und die kann von sehr günstig bei 0,2, 0,1 bis hin zu sehr teuer 0,5, 0,6, 0,7% pro Jahr kosten. Das seht ihr auch nicht direkt. Das ist nicht eine Gebührenbelastung, das wird automatisiert im Kurs abgebildet. Es gibt allerdings zwar die Tracking Difference, die kann dann sogar trotz Total Expense Ratio von 0,2% bei 0 sein. Das würde bedeuten, dass dieser ETF den Index, den er versucht abzubilden, nach Gebühren praktisch perfekt nachbildet und man letzten Endes trotzdem, also die Gebühren mit der leichten Überrendite sich sozusagen ausgleichen. Aber nichtsdestotrotz habt ihr hier natürlich Kosten, die anfallen, ohne dass ihr es vielleicht direkt merkt und je nachdem natürlich, wie groß euer Vermögen ist, 0,2, 0,3, 0,5% hört sich nicht nach viel an. Wenn ihr 10.000 investiert, aber was ist, wenn ihr 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen investiert, dann sind 0,5% halt mal schnell mehrere Tausend oder Zehntausende von Franken, die ihr natürlich weniger im Sack habt und ihr euch dann entscheiden müsst, lohnt sich das überhaupt oder bilde ich mir lieber selber was nach und habe die einzelnen Aktien selber im Portfolio. Jetzt kommen wir zum Punkt Nummer 5 und das ist dann auch gleich die Halbzeit. Und zwar ist es wirklich so, dass man regelmäßig, und das ist wirklich sehr oft so, wenn man sich mit dem Thema ETF beschäftigt, den Daumen nach oben nicht gedrückt hat. Also drückt jetzt den Daumen nach oben, damit ihr diesem Thema auch eine Chance geben könnt. Aber nein, Thesaurierer sparen Steuern. Ja, immer dieses Sprichwort. Absolut falsch. Er gehört, Leute. Nein, Thesaurierer sparen keine Steuern. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass das Ganze wirklich dafür gemacht wird, dass man Steuern spart. De facto falsch. Zumindest hier in der Schweiz. Es ist nämlich so, am sogenannten Ex-Tag gibt es eine Ausschüttung, die beim thesaurierenden ETF direkt wieder reinvestiert wird. Das seht ihr also gar nicht. Da wird einfach der Kurs wieder nach oben, so ein bisschen nach oben gepusht, um das einfach zu erklären. Und diesen Betrag, diese Ausschüttung, die am Ex-Tag passiert, intern in diesem ETF, die ist tatsächlich über die Einkommensteuer in der Schweiz steuerpflichtig, obwohl du keine Ausschüttung direkt auf dein Verrechnungskonto bekommen hast. Und das ist halt eben ein Irrglaube, den viele haben und immer noch haben und mich die Leute immer wieder darauf aufmerksam machen. Ja, aber Thomas, investier doch in den thesaurierenden Vanguard FTSE All World, da sparst du Steuern. Und dann sage ich so, wenn du das wirklich immer schon so gemacht hast, dann hast du aber ordentlich Steuern hinterzogen. Ja? Nein, mit Thesaurierer wird zumindest in der Schweiz keine Steuern gespart.
Ich verwende als Schweizer den Aktienbroker Swissquote. Kunden können die Swissquote Lounge in Zürich, Bern und Gland kostenlos besuchen. Dort gibt es gratis Kaffee und Schokolade. Wenn du ein Swissquote Depot eröffnest, besuche sparkoyote.ch/swissquote und verwende dabei den Aktionscode MKT-Sparkoyote, um 100 Franken Trading Credits zu erhalten. Gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Shownotes.
Punkt Nummer 6, und das ist auch extrem wichtig für Schweiz, also hergehört, egal ob ETFs, aber vor allem auch bei ETFs, Währungsrisiken werden massiv unterschätzt. Für Schweizer Anleger stellen Investitionen in Fremdwährungs-ETF nicht nur ein Risiko, was die Investments angeht, an, weil du hast immer irgendein Risiko, wenn du Rendite machst, sondern die Währung kann auch ein maßgebendes Risiko darstellen. Wenn ich mir zum Beispiel den Schweizer Franken gegenüber den Euro über die letzten 5 Jahre anschaue, habe ich eine negative Rendite von fast 14% gemacht, nur weil ich in Euro gehalten habe. Hätte ich das Ganze über 20 Jahre gemacht, hätte ich 37% negative Rendite gemacht, Euro gegenüber dem Franken. Bei US-Dollar waren es die letzten 5 Jahre minus 9,5% und über die letzten 20 Jahre satte 29% Verlust. Das heißt, egal wie viel ich gewonnen habe, in US-Dollar über die letzten 20 Jahre oder in Euro. Hier muss man natürlich dann auch gegenrechnen, wenn man in diesen Währungen so lange investiert gewesen ist, wie viel Währungsverlust man gegenüber den Franken gemacht hat. Und dieses Risiko darf man einfach nicht unterschätzen. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man sich absichern kann. Zum einen, dass man auch verschiedene Währungen hat, nicht nur Euro, nicht nur Dollar, nicht nur Franken und Co., sondern auch gleichzeitig könnte man natürlich das Währungsrisiko hedgen. Würde ich jetzt den meisten Personen nicht empfehlen. Es gibt auch ETFs, die jetzt zum Beispiel das Währungsrisiko hedgen und man dann den Franken gehedged hat oder andere Währungen gehedged hat, aber die Gebühren sind da natürlich deutlich höher und da ist dann die Frage, da muss man sich dann auch ausrechnen, die Mehrgebühren, die man zahlt, lohnt sich das mit der Rendite, die man dann halt oder sozusagen aufspart, also da muss man sich das ziemlich genau ausrechnen. Hat man das allerdings im Hinterkopf, dann wird man verstehen, dass man vielleicht nicht all-in in US-Dollar gehen sollte oder all-in in Euro und Co. Das ist auch noch ein wichtiger Ansatz, ja. Dann Punkt 7 ist eher sogar etwas Moralisches meiner Meinung nach, und zwar fehlende Stimmrechte und Intransparenz, was diese ganzen Themen angeht. Und Anleger, die in ETFs investieren, besitzen indirekt in Anführungsstrichen die Aktie, aber eben nur indirekt über diesen ETF. Und hier ist natürlich der Punkt, dass man auf das Stimmrecht verzichtet, die man jetzt zum Beispiel bei Direktinvestitionen in Einzelaktien hätte. Das heißt zum Beispiel BlackRock, Vanguard oder auch andere Unternehmen haben entsprechendes Stimmrecht und können dann entscheiden mit dem Kapital, was sie über die ETFs sozusagen in diese einzelnen Aktien letztendlich reinstecken. Und das ist natürlich moralisch die Frage, wenn das ewig so weitergeht und irgendwann BlackRock oder auch andere Unternehmen massiv viele Stimmrechte haben und noch mehr als sie das heute haben, vielleicht das 5-fache, das 10-fache in den nächsten 100 Jahren, dann können sie natürlich massiv viel entscheiden in diesen Unternehmen, obwohl wir eigentlich Investoren sind. Und das ist ein wichtiger Punkt, den man vielleicht sich hinter die Ohren schreiben sollte langfristig. Das kann natürlich zu Komplikationen führen down the road über die kommenden Jahrzehnte, wenn man da etwas weitblickend schaut. Punkt Nummer 8, und jetzt wird es sehr, sehr, sehr spannend. Marktverzerrungen und Liquiditätsillusionen. Es gibt Kritiker, die argumentieren, dass ein massiver Zustrom in den ETFs zu Marktverzerrungen führt. Was damit gemeint ist, dass zum Beispiel in Krisenzeiten die Liquidität von ETFs überschätzt wird. Und das sagt jetzt für euch, oder das sagt euch jetzt gerade im Moment nichts, haltet das im Kopf, weil wir werden nachher bei den Beispielen einige konkrete Dinge anschauen, die genau zu diesem Punkt kommen mit der Liquiditätsillusion. Punkt 9. Die Produkte werden immer komplexer, es wird Nischen-ETFs geben oder es hat schon Nischen-ETFs, die Flut an neuen ETF-Produkten, insbesondere eben solche speziellen Branchen oder auch Länder oder sehr spezifische Dinge, es wird immer mehr und mehr und mehr, die Komplexität wird erhöht und dadurch natürlich das Ganze auch weniger transparent sehr oft für Anleger oder einfach deutlich komplizierter, um sich einen ETF überhaupt genau anzuschauen. Was ist denn eigentlich hier genau drin? Wie funktioniert jetzt das Ganze? Wie ist das verschachtelt? Es gibt auch diverse andere ETFs, Covered Call ETFs auf bestimmte Indizes. Also es gibt nicht nur so diesen Standard-Welt-ETF, sondern ganz, ganz viele Dinge. Und hier muss man dann auch verstehen, man muss sich dann auch entscheiden. Es kann nicht der Sinn dahinter sein, dass ich 100 ETFs in meinem Portfolio habe oder 20 ETFs. In der Regel ein normales ETF-Portfolio hat vielleicht 1, 2, 3 ETFs, vielleicht 4 ETFs, that's it. Meistens sogar nur 1 bis 2. Ich habe jetzt zum Beispiel 2 ETFs in meinem Aktiendepot. Mehr sind es nicht. Dann auch zum letzten Punkt die Störung der Marktmechanismen. Also, dass eben diese ETFs populärer werden, kann langfristig eben die Effizienz des Kapitalmarkts beeinträchtigen oder auch eben, indem sie die Preisfindung und Kapitalallokation stört. Was damit gemeint ist, das ist so ein bisschen das Gießkannenprinzip. Ein ETF ist nichts anderes als ein Gießkannenprinzip. Das ist wie, wenn der Staat einfach mal Helikoptergeld raushaut, das ist das Gießkannenprinzip. Da bekommt jedes Unternehmen irgendwie indirekt sozusagen Geld durch den ETF, respektive es ist eine Nachfrage, die dadurch gepusht wird, weil ich kaufe den Vanguard FTSE All World, in diesem ETF sind vielleicht 500 Unternehmen, die würde ich wirklich ins Depot nehmen und die restlichen 3.500, die würde ich nicht mal mit Samthandschuhen anfassen oder die restlichen 2.000 oder was auch immer. Und das ist halt eben der Punkt. ETFs funktionieren ganz klar nach einem Gießkannenprinzip und das kann natürlich langfristig, wenn wirklich viele Menschen auf der Welt nur noch in ETFs investieren, böse ins Auge gehen, weil du dann halt auch quersubventionierst. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, meiner Meinung nach zumindest. Und das kann dann eben zu vielen weiteren Kritikpunkten führen, die wir eben auch in den ersten Punkten angeschaut haben. Also als Fazit kann man hier zumindest sagen, bevor wir jetzt in die Geschichte der ETFs nochmal ein bisschen eintauchen, was in der Vergangenheit so passiert ist. ETFs ist jetzt nicht ein Allheilmittel für alles. Es ist definitiv ein gutes Investmentvehikel, auch ich investiere in ETFs, aber ich setze nicht nur auf ETFs, eben aus genannten Gründen. Ich als Privatanleger sollte mir diesen potenziellen Risiken oder auch Kritikpunkten bewusst sein und dann auch dahingehend agieren und das auch verstehen und dann nicht, wenn dann mal wirklich was passiert, dann dastehen. Und ich dachte, das wäre doch alles so sicher, sondern sich dessen im Klaren sein. Und grundsätzlich sollte man bei einer diversifizierten Anlagestrategie immer auch Direktinvestitionen, also in Einzelaktien oder auch alternative Anlagen wie Gold, Krypto, Edelmetalle sich anschauen, aber das sollte so oder so klar sein. Mein eigenes Portfolio zum Beispiel besteht aus ungefähr 60% Einzelaktien, 25% ETF und 15% alternative Assets. Und jetzt kommen wir eben zu der Geschichte. Zum Beispiel die Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende ist zum Beispiel ein historisches Beispiel für eine absolute Marktüberbewertung. Viele Titel haben sich bisher immer noch nicht erholt. Und stellt euch mal vor, wenn damals die ETFs genauso krass unterwegs gewesen wären wie heute und so populär oder noch populärer und beliebter, dann hätte das natürlich solche Blasen noch krasser begünstigen können, was wiederum bedeutet, dass dann auch die Fallhöhe nochmal deutlich höher gewesen wäre. Das ist natürlich ein realistischer Punkt, aber jetzt ein hypothetisches Beispiel. Finanzkrise 2008, und das zeigt auch mal wieder hier, selbst wenn man in der Welt und in Welt-ETF investiert hätte zu diesem Zeitpunkt oder etwas, was Ähnliches nachbildet, man hätte trotzdem signifikante Verluste in diesem kurz-mittelfristigen Zeitraum durchlebt. Und das ist ja das, was ich meinte, Volatilität ist trotzdem da. Wichtiger weiterer Punkt ist zum Beispiel auch ein sogenannter Flash-Crash. Und das ist eben auch sogenannt das Beispiel für die Illusion der Liquidität bei ETFs. Das war zum Beispiel 2010. Flash-Crash könnt ihr auch gerne selber nachschauen. Als zahlreiche ETFs letztendlich ohne ersichtlich großen Grund stark an Wert verloren haben. Weil, und das war wirklich nur kurz, ihr müsst euch das überlegen, das ist innerhalb von 20, 30 Minuten wieder recovered gewesen. Aber die Leute, die in dem Moment gerade vielleicht einen Stop-Loss hatten oder irgendwas verkauft haben, die wurden ausgeführt. Ja. Seitdem das passiert ist, gibt es wieder neue Regulatorien oder auch, dass bestimmte Börsenrichtlinien, was Stop-Loss angeht, Limit-Orders und so weiter. Da möchte ich jetzt nicht so ins Detail reingehen, aber da gibt es auch nochmal ein zweites Beispiel. Da hätte man gedacht, man hat daraus gelernt. Black Monday 2015 war das, ebenfalls ein Flash-Crash. Da gab es halt eben globalisierter Marktstress und da hat dann unter anderem automatisierter Handel mit Algorithmen ebenfalls massenhaft Orders ausgelöst aufgrund von bestimmten Signalen. Ja? Und hier hast du dann wieder sowas wie einen sogenannten Mismatch zwischen der Liquidität von dem ETF und den Basiswerten. Das heißt, dass hier ein rascher Preisverfall bei den ETFs durchaus eben für Verkäufe gesorgt hat, aber auf der normalen Aktienseite eben das nicht gewesen ist. Und das ist halt ein wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Das heißt, wenn du ein ETF besitzt, dann hast du nicht direkt das Basis-Asset, also nicht das Underlying-Asset. Das Underlying-Asset zum Beispiel bei einem Vanguard FTSE All World wäre die Nvidia-Aktie, die Microsoft-Aktie an sich, wenn ich die im Depot habe. Der ETF ist nichts anderes als ein Layer oben drüber und theoretisch kannst du noch viele weitere Layer oben drüber machen, so funktioniert dann auch der Markt für Derivate, strukturierte Produkte und Co. Und ihr müsst euch das so vorstellen, je weiter ihr entfernt von diesem Underlying-Asset geht, also von dieser Aktie, die ihr in eurem eigenen Portfolio habt, umso risikoreicher kann es werden, wenn wirklich mal ein finanzieller oder ein Finanzcrash à la 2008 mal 5 ankommt. Also wenn zum Beispiel die Credit Suisse letztes Jahr hops gegangen wäre, dann wäre das ein finanzieller Meltdown gewesen, der auf einem x-fachen Level krasser gewesen wäre als 2008. Also das hätte man sich gar nicht vorstellen können und ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht wir heute ein anderes Video über ETFs machen würden, wenn das mit der Credit Suisse anders gelaufen wäre, als so wie ich das jetzt heute mache. Genau. Das Währungsrisiko haben wir ebenfalls schon mal angesprochen. Das wollte ich einfach nur noch mal kurz erwähnen, dass ihr das wirklich im Kopf habt. Vor allem jetzt auch als Schweizer mit Schweizer Franken. Und zum Schluss auch noch ein kleines Beispiel zur japanischen Wirtschaftsstagnation. Denn ein Beispiel dafür, hätte ich jetzt zum Beispiel in einen ETF investiert, der nur Japan nachbildet, den Nikkei abbildet. Und da sieht man dann zum Beispiel, dass die Rendite vom Jahr 2000 bis 2024, also die letzten knapp 25 Jahre, lediglich bei 99% liegen, also bei 100% Rendite, in Yen wohlgemerkt. Aber wir im selben Zeitraum, Franken gegenüber Yen, sage und schreibe Verlust von über 50% gemacht haben. Ja? Das bedeutet, hätte ich damals ein Initialinvestment gemacht von 100 Franken in den Nikkei, ja, dann hätte ich heute sage und schreibe ja, immer noch 100 Franken. Weil ich das Investment ja in Yen gemacht hätte. Und klar habe ich mich verdoppelt in Yen, aber im gleichen Zeitraum habe ich mich halbiert. Das heißt, wenn ich einmal verdopple von 100 auf 200 und nochmal halbiere, bin ich wieder bei 100. Ich hätte 25 Jahre lang ein Investment liegen gelassen und es wäre nach 25 Jahren immer noch gleich viel wert gewesen. Nach Inflation hätte ich sogar effektiv weniger Geld im Sack. Das soll nochmal verdeutlichen, ETFs sind schön und gut, man muss einfach die richtigen ETFs raussuchen, die richtigen Märkte raussuchen, vielleicht nicht alles auf einen Markt setzen. Es gibt faire Kritikpunkte, nichtsdestotrotz als Schlussfazit muss ich einfach sagen, ETFs gehören definitiv in ein Portfolio, ich selber habe auch ETFs, aber ob man jetzt all in und nur in ETFs investieren sollte, das sehe ich eher als fraglich skeptisch, würde ich persönlich jetzt nicht machen und auch jetzt niemandem empfehlen. Ich bin hier, was das angeht, einfach mit diesen Kritikpunkten zu skeptisch, dass da langfristig über die nächsten 10, 20, 30, 40, aber auch 100 Jahre nicht doch mal irgendwo ein krasser Meltdown passieren kann und diverse Finanzprodukte, auch wenn sie heute als sicher gelten, nicht doch irgendwie hops gehen können oder irgendwie trotzdem Verluste damit gemacht werden und ich halt eben nicht direkt Access zum Underlying Asset habe.
Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch/club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkoyote.ch. Interessiert dich, an welchen Projekten ich aktuell arbeite, dann findest du mich auf Instagram @sparkoyote. Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparkoyote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!